SWR aktuell. Kontext.
CRISPR-Cas9. Das ist eine sogenannte Genschere, mit der man zielgenau das Erbgut von Organismen verändern kann. Das heißt, man kann einzelne Gene entfernen, abschalten oder auch ganz neue Gensequenzen in lebende Zellen einsetzen. Das kann in Bakterien passieren, in Pflanzen oder eben auch bei uns Menschen. Die Entdeckung von CRISPR-Cas9 bescherte den beiden Biochemikerinnen Jennifer Doudna aus den USA und Emmanuelle Charpentier aus Frankreich 2020 den Chemie-Nobelpreis. Eine mächtige Entdeckung, die schon jetzt die Welt verändert und neben vielen Chancen auch immense Risiken beinhaltet. Nicht zuletzt, weil eine gewisse Fehlerhäufigkeit nicht auszuschließen ist. Die Macht der DNA, Chancen und Risiken moderner Gentechnologie. Am Mikrofon ist Petra Waldvogel. Die Biotech-Revolution fängt gerade erst an. Welche entscheidende Rolle die Entdeckung von CRISPR-Cas9 dabei spielt, das zeigt auch die Tatsache, dass die Methode ungewöhnlich früh, nämlich nur 8 Jahre nach ihrer Entwicklung, mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Wissenschaftlern war schnell klar, welche Möglichkeiten sich durch die neue Technik eröffnen könnten. Welche genau das sind und was CRISPR-Cas so besonders macht, darüber hat David Beck mit dem Leiter des Instituts für Transfusionsmedizin und Gentherapie am Uniklinikum Freiburg, Toni Kartomen, gesprochen.
Das Schöne an den CRISPR-Cas-Nukleasen ist die Einfachheit des Systems. Das heißt, es ist relativ einfach, diese Genscheren herzustellen und eben auch in den entsprechenden Organismen einzusetzen.
Denn neu sind Genscheren nicht. Allerdings war es vor 2012, als CRISPR-Cas entdeckt wurde, sehr viel schwerer, damit zu arbeiten.
Für jede neue Stelle, die wir genetisch verändern wollten, mussten wir ein neues Protein herstellen. Und heute müssen wir nur noch die sogenannte Light-RNA, die die Nuklease dann zum Zielort bringt, verändern. Und das macht das System einfach sehr einfach.
Die Herstellung von Proteinen ist ein aufwendiger, mehrstufiger Prozess mit vielen möglichen Fehlerquellen. RNAs herzustellen geht dagegen sehr viel einfacher. Die meisten Labors, die regelmäßig mit CRISPR arbeiten, haben sogar Automaten für diese Aufgabe.
Ein wesentlicher Einsatz von CRISPR-Cas sind Infektionskrankheiten, da vor allem die Infektion mit HIV, wo viele Studien schon laufen, wo man versucht, in Patienten, die mit HIV leben, ein HIV-resistentes Immunsystem herzustellen.
Auch Erbkrankheiten wie die Bluterkrankheit könnten gestoppt werden, indem die fehlerhaften Gene durch funktionierende ausgetauscht werden. Um diesen Effekt auch für die nachfolgenden Generationen zu erhalten, müssten Zellen der Keimbahn verändert werden, also Zellen, die Samen und Eizellen produzieren. So ein Eingriff ist allerdings ethisch stark umstritten, nicht zuletzt, weil CRISPR trotz aller Einfachheit nicht perfekt ist.
Das heißt, es kann vorkommen, dass sogenannte Fehlschnitte gesetzt werden im Erbgut. Und das kann unter Umständen zu Nebenwirkungen führen, je nachdem, wo diese Fehlschnitte gesetzt werden. Im schlimmsten Fall kann das zu einer Entartung der Zelle führen. Das heißt, dass dann aus dieser Zelle sich eine Krebszelle entwickeln kann, mit natürlich den nachteiligen Folgen, die sich daraus ergeben.
Schlimm genug, wenn sich solche Nebenwirkungen auf die behandelte Person beziehen. Aber ein Eingriff in die Keimbahn könnte solche ungewollten Effekte auf alle Kinder, Enkel, Urenkel, an alle Nachkommen weitergeben. Es würde sozusagen eine Erbkrankheit durch eine andere ersetzt.
Und deshalb gelten da natürlich ganz andere ethische Bedenken. Und die müssen natürlich auch berücksichtigt werden, wenn immer so ein Ansatz überhaupt angedacht wird.
Aber trotz allen Gefahren glaubt Kartomen, dass das Potenzial, das in der Genschere liegt, überwiegen wird.
Wir werden in nicht allzu ferner Zukunft immer mehr klinische Studien sehen, die CRISPR-Cas anwenden. Ich glaube, da werden sehr viele Patienten in Zukunft davon profitieren können.
Toni Kartomen, der Leiter des Instituts für Transfusionsmedizin und Gentherapie am Uniklinikum Freiburg. Durch CRISPR-Cas sind Szenarien, in denen wir unser Erbgut nach unserem Willen gestalten, nicht mehr rein hypothetisch, sondern im Bereich des Möglichen. Welche medizinischen Möglichkeiten die Genschere beispielsweise in der Krebstherapie eröffnet, das war ein Thema des diesjährigen virtuellen AAAS-Wissenschaftskongress in Arizona. Unser Korrespondent Arthur Landwehr hat den Kongress für uns begleitet und unter anderem mit einigen Krebsforschern gesprochen.
Wir wollen, dass es für jede Art von Krebszellen ein eigenes Medikament gibt. Tausende verschiedene Präzisionswirkstoffe, die nur die Krebszelle selbst und nichts sonst angreifen.
There are 75% of cancers that don't have a really high quality targeted therapy.
75% unserer Krebsmedikamente haben keine hohe Qualität, wenn es um gezielten Kampf gegen den Krebs geht, sagt Fiona Behan, leitende Wissenschaftlerin für funktionale Genforschung beim Pharmahersteller GlaxoSmithKline. Chemotherapie sei halt heute meist das Mittel der Wahl, aber das Gift greife eben alle Zellen im Körper an, nicht nur die Krebszellen und mit all den bekannten Nebenwirkungen. Was also wäre, wenn wir für jede der tausenden unterschiedlichen Krebszellen genau wüssten, wie wir genau diese eine ausschalten könnten? Ein Konzept dafür haben Wissenschaftler aus den USA und Großbritannien beim Kongress vorgestellt.
Where are the vulnerabilities in the cancer cells? What are cancer cells dependent on that we can exploit when we develop new drugs?
Die Fragestellung, wo ist die Krebszelle angreifbar? Worauf ist eine Krebszelle angewiesen, um weiter zu wachsen? Und wie können wir das für neue Medikamente nutzen? Und da ist der Ansatz, sagt ihr Kollege Matthew Gannett vom Wellcome Sanger Institute in Hingston, England. Mit der Genschere CRISPR kommen wir den Krebszellen auf der Ebene der DNA auf die Spur.
CRISPR allows us to turn genes on and off with precision and scale like we never could in the past.
CRISPR erlaubt uns, einzelne Genabschnitte an- und auszuschalten und das mit einer Präzision und Genauigkeit, wie es früher nicht möglich war. Jeder Genabschnitt hat nämlich eine Funktion, zum Beispiel ein bestimmtes Protein zu produzieren. Wenn man einen solchen Abschnitt abschaltet und dann feststellt, dass ein Protein fehlt und die Zelle abstirbt, hat man einen Ansatz für ein neues Medikament, das die bösartigen Zellen verhungern lässt. Gemeinsam mit Jesse Böhm vom Broad Institute an der Harvard University entwickeln die Wissenschaftler eine Datenbank, in die jede genetisch untersuchte Krebszelle eingetragen werden soll, egal wo auf der Welt sie untersucht wurde. Und auf die könnten dann alle Forschenden der ganzen Welt zugreifen. Und dafür wollen sie eben nicht nur Ärzte, sondern Patienten einspannen.
Give patients the opportunity to directly participate in this dependency map research project.
Man kann jedem Patienten die Möglichkeit geben, an dieser Forschung teilzunehmen. Denn wer heute an Krebs erkrankt, recherchiert meist im Internet, informiert sich auf Foren. Und darüber kann man mit ihnen kommunizieren und möchte, dass die Patienten über ihre Ärzte eine Probe ihrer Krebszellen spenden. Sie werden selbst nichts mehr davon haben, weil es Jahre dauert, bis ein Medikament entwickelt wird. Aber sie helfen dabei anderen, wenn mit ihren Zellen geforscht wird. Und noch etwas will man erreichen, dass zukünftig Krebsmedikamente für unterschiedliche Menschen individuell produziert werden.
We have efforts focused around pediatric cancers, identifying the differences between adult tumors and pediatric tumors.
Wir forschen über Krebs bei Kindern, versuchen herauszufinden, welche Unterschiede bei gleicher Krebsart bei Tumoren von Kindern und Erwachsenen vorliegen. Und nicht zuletzt Krebsmedikamente speziell für Frauen und Männer, Menschen mit europäischer, afrikanischer oder asiatischer Abstammung und nicht mehr eins muss für alle passen.
Maßgeschneiderte Therapien auf Basis der genetischen Informationen jedes einzelnen Patienten. Doch nicht nur in der Behandlung von Krankheiten eröffnen DNA-Analysen neue Möglichkeiten. Mit ihrer Hilfe kann man sich beispielsweise auch vorab sozusagen auf ein erhöhtes Risiko an Alzheimer zu erkranken testen lassen. Das machen bereits Millionen von Menschen. Beim AAAS-Wissenschaftskongress in den USA wurde jetzt ein Punktsystem vorgestellt, das noch mehr kann. Darin werden viele genetische Eigenschaften eines Menschen insgesamt eingerechnet, wie Arthur Landwehr weiter berichtet.
Wir sehen damit inzwischen so viel mehr, sagt Paige Harden, Professorin für Psychologie und Verhaltensgenetik in Austin, Texas.
And we showed that it could predict the likelihood of a student persisting in math, even if after we took into account their family socioeconomic status.
Wir können zum Beispiel sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit jemand in der Schule gut in Mathematik ist, auch wenn wir die sozialen Umstände der Familie herausrechnen. Und sie geht noch weiter. Wie wahrscheinlich gehen Menschen große Risiken ein in ihrem Leben? Können sie sich selbst kontrollieren? Wird ein Kind verhaltensauffällig? Und damit sei sie natürlich mitten im politischen Sturm, sagt sie, in der alten ideologisch aufgeladenen Frage, was prägt den Menschen, seine Gene oder die Umgebung? Das Letzte, was sie wolle, seien einfache Antworten.
So many people have suggested that we should use these scores for personalized education, similar to the proposals for personalized medicine.
Viele haben vorgeschlagen, diese Ergebnisse für individuelle Therapie oder Medizin zu nutzen. Und das sei zu einfach. Man könne nicht einfach eine genetische Punktzahl nehmen und dann ein Rezept schreiben. Zum Beispiel, weil all die Forschung bisher viel zu einseitig war, weil überwiegend europäische Abstammung bei den Probanden meist ähnliche Lebensbedingungen. Und da setzt ihre Kollegin Alicia Martin an, Forscherin an der Harvard University.
They also consider environmental factors, things like air quality, climate variables, proximity to highways and grocery stores.
Man müsse die genetischen Ergebnisse in der Forschung mit den Umweltbedingungen verknüpfen, wenn man zu sinnvollen Ergebnissen kommen wolle, bis hin zu Qualität der Luft, Zugang zu Straßen oder Geschäften. Und dafür hat sie Menschen mit Vorfahren aus gleichen Gebieten in Afrika genetisch untersucht, die aber in sehr unterschiedlichen Teilen der Welt geboren und aufgewachsen sind. Die Ergebnisse zeigen, wo gleiche Gene zu gleichen Ergebnissen führen und wo nicht. Und wenn wir zukünftig mit solchen genetischen Tabellen beraten und behandeln, so Paige Harden, dann umgekehrt, nicht eine Therapie zu den Genen, sondern den Faktor Erbanlage herausrechnen, damit man zum Beispiel weiß, wo in den Lebensbedingungen die Probleme liegen und damit man dann etwas Sinnvolles tun kann.
After we take that into account, can we strengthen our causal inferences about which environments are going to be the most high impact to intervene on?
Wenn wir die Erbanlagen berücksichtigt haben, können wir fragen, wo können wir die Lebensumstände am effektivsten verbessern? Und das gelte auch für die Medizin, sagt Alicia Martin. Ärzte sagten ihren Patienten ja auch heute, welche Gesundheitsrisiken sie hätten. Rauchen, wenig Bewegung, Übergewicht, Alkohol sind schlecht für Herz und Kreislauf. Der genetische Risikofaktor aber gehöre einfach dazu.
It's not intended to aid diagnosis, but rather is intended to serve as a guide for prevention.
Es geht nicht um Diagnose, sondern darum, dies als Hilfsmittel für Prävention zu nutzen. Beim Thema Krebs zum Beispiel könne das unter anderem bedeuten, häufiger zu testen, als es normalerweise vorgesehen ist, wenn entsprechende Marker auf den Genen zu finden sind.
The accuracy with which we're predicting breast cancer is actually going to be higher than what we currently already use, even if we discarded like family history measures.
Mit ihrem Multigen-Punktsystem sagten sie schon heute viel genauer voraus, wie groß zum Beispiel die Gefahr von Brustkrebs ist, selbst dann, wenn es in der Familie eine Vorgeschichte gibt. Und das müsse einfach in Vorsorge einfließen.
Unsere Gene bestimmen mit, wer und wie wir sind. Ihre Analyse gibt Aufschluss über Gesundheit und Eigenschaften eines Menschen mit allen möglichen Chancen und Risiken. Aber wir sind nicht nur unsere DNA. Der Mensch ist, was er ist, hat der deutsche Philosoph Ludwig Feuerbach schon Mitte des 19. Jahrhunderts gesagt. Eine These, die inzwischen von der modernen Forschung untermauert wurde. Sie stellt einen klaren Zusammenhang von Diät, Darmflora und Gesundheit her.
What's in your gut contributes to your health.
Was du im Darm hast, trägt zu deiner Gesundheit bei.
Dass eine gesunde Darmflora ganz entscheidend dafür ist, wie gesund wir sind, das ist ausführlich untersucht worden. Was Professor Diana Rupchand von der Rutgers University aber erforscht ist, wie wir mit dem, was wir mit bestimmten Lebensmitteln zu uns nehmen, dazu beitragen können.
So for the longest time, people weren't really sure what.
Lange Zeit wussten wir nicht, was Polyphenole in Lebensmitteln tun. Es gab nur den Hinweis, dass die Antioxidationsstoffe darin hilfreich seien.
Polyphenole sind ihr Forschungsgebiet. Das sind Pflanzenstoffe, die in vielen Gemüsen oder Obst vorkommen und denen nachgesagt wird, dass sie gut für Herz und Kreislauf sind. Zum Beispiel gegen Krebs schützen oder hohen Blutdruck senken. Daher der Ruf von Rotwein als Medizin, denn Rotwein hat sehr viel davon. Aber warum, wie sie wirken und vor allem, wie man sie besser nutzbar machen kann, ist bisher unklar. Es wurde sogar versucht, sie über Nanopartikel in den Körper zu schleusen, ohne Erfolg. Ihre Forschung zeige nun, so Diana Rupchand, dass es viel einfacher geht.
What we find is that these dietary polyphenols actually alter the gut microbiota.
Polyphenole ändern die Zusammensetzung der Mikroorganismen im Darm.
Ihr Ansatz? Sie mischt die Reste von ausgepressten Trauben mit sehr vielen Polyphenolen in den Schalen und den Kernen mit Soja. Zunächst an Mäusen, in ersten Studien jetzt auch mit Menschen, untersucht sie dann die Wirkung. Und diese Pflanzenstoffe verändern die Darmflora mit der Zeit anscheinend selbstständig so, dass der Körper anschließend die Polyphenole auch verarbeiten kann.
Zusätzlich dazu, dass die Mikroorganismen verändert werden, verändert sich die Schleimhaut des Darms.
Damit werde verhindert, dass Giftstoffe aus dem Darm in die Blutbahn gelangen und dort Entzündungen auslösen. Das sogenannte Leaky Gut-Syndrom soll unter anderem Krankheiten wie Rheuma und Hauterkrankungen ebenso auslösen können wie chronische Müdigkeit oder Stimmungsschwankungen. Unter Medizinern ist dies umstritten. Aber Diana Rupchand sagt, bei Mäusen habe sie es mit fett- und zuckerreicher Nahrung auslösen und dann mit der Trauben-Soja-Mischung wieder reparieren können.
Wenn man den Tieren Lebensmittel mit Polyphenolen gibt, hilft das, einige der negativen Effekte rückgängig zu machen, einschließlich des Leaky Gut-Syndroms.
Erste Studien mit Menschen haben gerade begonnen. Ziel ihrer Forschung ist es, Nahrungsergänzungsmittel zu entwickeln, die eine gesunde Wirkung auf die Darmflora haben. Gerade die leichten Entzündungen im Körper, die aber massive Wirkung auf die Gesundheit haben, sollen damit bekämpft werden.
Du bist, was du isst. Von den neuesten Forschungsergebnissen, die auf dem AAAS Wissenschaftskongress in Arizona vorgestellt wurden, berichtete unser USA-Korrespondent Arthur Landwehr. Die Macht der DNA, Chancen und Risiken moderner Gentechnologie, das war SWR Aktuell Kontext mit Petra Waldvogel.